süß Frühchen. Aber das ist nur ein Demo.
Hi, das ist der Kinder-Anästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. In dieser Demo-Folge möchten wir euch unseren Stil näher bringen für unsere Folgen ab 2022. Heute ist Samstag, der 11. Dezember 2021 und wir wünschen euch viel Spaß. Armin, du hast mir gestern eine Nachricht geschrieben, dass du in der Klinik was Neues ausprobiert hast, dass du mir unbedingt erzählen möchtest. Und wir haben gedacht, naja, dann lass uns doch einfach eine Demo-Folge draus machen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Schieß los.
Ja, ich möchte dir gerne einen Fall erzählen, den ich neulich in der Klinik hatte. Wir hatten eine Leistenhernien-OP, ein Kind zur Leistenhernien-OP. Das ist so ein Eingriff, den wir sehr häufig machen. Und ich glaube, das kennen viele Kinderanästhesisten.
Wie alt war das Kind?
Das wäre jetzt sozusagen zum Termin gewesen. Es war ein Frühgeborenes, es ist 28 plus 6 geboren. Und am Tag der OP war es, ich glaube, 39 plus X. Ich weiß nicht mehr genau die Zahlen.
Weißt du denn noch, wie schwer dein kleiner Patient war?
Typisches Kampfgewicht für diese Operation ist ja so 2 bis 5 Kilo. Und üblicherweise machen wir das so, dass wir die Kinder einleiten mit Sevofluran, wenn wir keinen Zugang haben. Oder eben mit Propofol. Und irgendwann platzieren wir dann eine Larynxmaske und machen dann die Aufrechterhaltung der Narkose mit Sevofluran. Ja, und dann drehen wir das Kind mit der Larynxmaske auf die Seite und stechen einen Kaudalblock, der dann bestenfalls sitzt, und dann geben wir das Kind zur Operation frei.
Ja, so machen wir das auch, und ich kenne das so auch aus anderen Kliniken.
Insgesamt ist das ja ein sehr elegantes Prozedere. Man gibt ja keine Opiate und der Atemantrieb kann schnell etabliert werden oder der Atemantrieb kann schnell wieder herbeigeführt werden. Und bei Reifgeborenen ist es ja so, dass die schnell wieder von der Larynxmaske befreit werden können. Die atmen suffizient, haben eine gute Oxygenierung und man kann die zügig in den Aufwachraum verlegen. Aber ich habe die Beobachtung gemacht, dass es bei ehemaligen Frühchen irgendwie anders ist. Wenn ich die von der Larynxmaske befreie, haben die mal irgendwie Oxygenierungsstörungen. Das dauert irgendwie länger, bis die ihre Sättigung über 90-92% halten.
Ja, das kenne ich auch. Die haben, die brauchen halt, bis sie zurück ins Leben kommen. Die haben ganz häufig immer noch mal intermittierend Apnoe-Phasen und die brauchen dann halt einfach mehr Zeit als andere.
Mhm. Ja, genau. Es bilden sich Dystelektasen und, oder wie du immer gerne sagst, die müssen schreien, ne?
Ja, genau, die müssen schreien. Die Klänen haben halt das Problem einer hohen Thorakalen-Compliance. Die haben halt einen sehr weichen Thorax und unreife Atemmuskulatur. Und gleichzeitig haben sie eine niedrige pulmonale Compliance, die Lunge neigt halt dazu, zusammenzuschnurbeln, und da muss halt das Zwerchfell ran. Die müssen schreien, um sich aufzublähen.
Wir wollten das immer schon mal bei uns im OP ausprobieren, so ein Kind nicht mit einer Larynxmaske zu versorgen, sondern unter Sedierung das zu machen. Ja, diese ganzen Eingriff mit einer Kaudalanästhesie und mit einer Sedierung, aber ohne Larynxmaske. Und meine Idee war, dass das Kind länger spontan atmet.
Ja.
Und dadurch möglicherweise eine kürzere, ja, wie soll ich sagen, eine kürzere Phase der schlechten Oxygenierung hat oder vielleicht möglicherweise weniger Dystelektasen hat nach der OP, dass ich dann einen schnelleren, ja, Wechsel machen kann sozusagen. Ja.
Von unseren Get-Togethern auf den Symposien, auf denen wir uns so rumtreiben, weiß ich, dass viele unserer Kollegen das so machen, vornehmlich aus größeren Zentren. Ich persönlich habe mich da noch nicht so rangetraut. Ich habe auch meine Gründe dafür. Sprechen wir bestimmt später nochmal drüber. Jetzt erzähl du erstmal weiter, wie es weiterging.
Ja, also es war, ich kann ja kurz sagen, wie es jetzt ganz konkret in diesem Fall gelaufen ist. Also wir haben das dann auch so gemacht. Wir haben das Kind eingeleitet mit Sevofluran, um einen Zugang zu legen. Sobald der Zugang lag, haben wir das Sevofluran ausgedreht, haben ihm intermittierend Propofol gegeben, haben es auf die Seite gelegt. Ich habe die Haut ein wenig gequaddelt mit Lokalanästhetikum. Dann habe ich Ropivacain, ja, epidural gespritzt, haben das Kind freigegeben. Und die Chirurgen waren noch einverstanden mit diesem Prozedere. Ich habe die auch vorher involviert oder auch gefragt, ob die einverstanden sind. Denn wie gesagt, das ist nicht unser Standard. Der Wunsch der Kinderchirurgen war einfach nur, dass das Kind nicht zappelt. Ja? Und das, dem wollte ich natürlich gerecht werden und habe es eben etwas ansediert für den ganzen Ablauf.
Aha, okay.
Ja, es hat auch gut geklappt. Die Chirurgen waren zufrieden. Ich war auch zufrieden, aber ich war natürlich angespannt, weil ich...
Angespannt, ja, das glaube ich.
Ja, ich musste mich halt immer darum bemühen, das richtige Maß an Sedierungsgrad zu finden. Denn ich habe die Beobachtung gemacht, dass gerade beim Anfluten des Propofols bei der Bolusgabe die Kinder doch dazu neigten, oder dieses Kind dazu neigte, pradipnöisch zu werden, was mir wieder eine Oxygenierungsstörung erzeugt hat.
Propofol ist das Stichwort. Das ist genau der Grund, warum ich bisher sehr zurückhaltend gewesen bin. Ich halte die Kinder für Blackboxen, denn die Genetik von Propofol ist ja in dieser Altersklasse mit der Unreife völlig unbekannt.
Unreife?
Ja, mit Unreife meine ich die Enzyme der Biotransformation. Also wichtig hier ist ja das Cytochrom P450. Das ist, glaube ich, mit einer Leistungsfähigkeit von maximal 50% ausgestattet. Und die Konjugation, die ja noch wichtig ist, mit höchstens einem Drittel. Ja, und das bedeutet halt, dass man mit einer Kumulation rechnen muss und es dadurch zu Apnoe kommen kann. Eben auch postoperativ. Deshalb nutzen wir ja Sevofluran und platzieren Larynxmasken, halten die Spontanatmung, haben dann den Piep und lassen das Kind mit Sevofluran schlafen.
Ja, das ist der Vorteil, damit du eine Larynxmaske hast, ne? Weil du das alles machen kannst. Aber unter Sedierung hast du das eben nicht. Du hast ja einen offenen Atemweg.
Du hast einen offenen Atemweg. Aber das ist der Grund, warum ich so zurückhaltend bin, weil Distelektasen und Hypoxien halt Trigger für pulmonale Widerstandserhöhung sind und es zu Wiedereröffnung von schon verschlossenen fetalen Kurzschlüssen kommen kann mit im Rechts-Links-Stand. Hattest du damit denn überhaupt keine Probleme?
Tatsächlich hatte ich nach der OP doch diese Distelektasen. Ich habe das Kind auskultiert und habe gehört, dass es so dieses typische, ja, wie soll ich sagen, Distelektasen, Atelektasen-Geräusch macht. Ich kann es jetzt nicht gut nachmachen, aber dieses Knisternde und nicht dieses fauchige, ja, wie Kinder sonst immer atmen. Ich hoffe, das kommt gut rüber hier gerade.
Das hat sich gut angehört. Du stehst Darth Vader echt in nichts nach.
Und ja, also es hat auf jeden Fall Distelektasen trotzdem gehabt. Ja. Ich habe dann im OP-Saal noch gewartet und mein Credo war, es muss halt mit einer Oxygenierung, also mit einer Sättigung von über 90 in den Aufwachraum gehen. Ja, das habe ich auch dann so gemacht. Die Therapie ist ja meistens warten. Einfach die Kinder müssen sich aufschreien, die müssen wach werden, die müssen halt das Propofol abbauen und wacher werden. Und und das ist die Abmachung bei uns mit 90er Sättigung gehen in den Aufwachraum. Danach hatte ich noch eine OP. Das war nochmal eine Leistenhernien-OP bei einem reiferen Kind. Und als ich das wiederum abgegeben habe, also nach ungefähr einer Stunde, war das andere Kind aber schon wieder weg auf Normalstationen. Ja, also das heißt, es muss gut
gegangen. Das hat mich gewundert, ja. Das wäre nicht der Fall gewesen sonst, ja. Die bleiben sonst länger. Ja,
das auf der einen Seite und auf der anderen Seite war ich irgendwie schon gefühlt schneller aus dem Saal. Meine Idee ist ja gewesen, sowohl bei einer Sedierung als auch bei einer Platzierung einer Larynxmaske habe ich danach wahrscheinlich irgendwelche Oxygenierungsströmungen. Aber meine Idee war, vielleicht wenn ich weniger Narkose mache, denn eine Sedierung ist ja weniger als eine Narkose für eine Larynxmaske vielleicht, habe ich eine schnellere Recovery Time. Also ich hatte schon ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich ein bisschen weniger mache, ich das Kind auch schneller wieder zurückhole. Ja, an eine gute Spontanatmung, an eine suffiziente Spontanatmung mit einer guten Oxygenierung.
Habt ihr, das ist ja genau an dieser Stelle muss, glaube ich, diese Frage kommen, habt ihr Dexmedetomidin für in der Kinderanästhesie?
Nee, leider nicht. Das haben wir nur für die Sedierung auf der Intensivstation.
Weil ich weiß, dass die Hamburger, also alle Hamburger, also die Hamburger am UKE, Kinder-Analgosedierungsteam und dieses Team macht halt eigentlich nichts anderes. Und die sedieren auch Säuglinge, benutzen aber in dieser Altersklasse Dexmedetomidin und haben da gute Erfahrungen mit. Wir haben es nicht bei uns, kommunale Arbeitgeber, und wir schiffen halt nicht wie die Uni aus dem Vollen.
Wir wollen ja nicht politisch werden.
Und aber wir können ja damit auch umgehen. Also wir haben ja andere Tools an der Hand und die funktionieren auch. Aber das führt eben dazu, dass ich mit diesem Medikament keine Erfahrung habe. Und dieser Propofol in der Altersklasse möchte ich eher nicht einsetzen.
Ja, also mit Dexmedetomidin habe ich auch keine Erfahrung. Und naja, dadurch, dass ich ja keine Larynxmaske hatte und ich das Kind sedieren wollte, musste ich ja, sage ich jetzt mal, mehr oder minder auf Propofol zurückgreifen. Aus den Gründen, die du eben gerade genannt hast, war es mir schon wichtig, ein bisschen so die Pharmakokinetik des Kindes abzuschätzen. Darum habe ich mir einen Timer gestellt auf dem Monitor und habe immer geschaut, in welchen Intervallen ich eigentlich immer das Medikament gebe. Und die Wohlfühldosis für dieses Kind waren dann so 1 bis 2 Milligramm, die ich alle 4 bis 5 Minuten gegeben habe. Wobei 2 eigentlich schon fast ein bisschen zu viel war. Mit 1 Milligramm fuhr ich besser. Ja, das Kind wog übrigens 3,2 Kilo.
Und wurden die Intervalle länger, so unter der Vorstellung, dass Kompartimente aufgesättigt werden?
Hattest du den Eindruck? Ja, es war auch eine lange OP. Es war ja nicht nur auf der einen Seite eine Leistenhernie, sondern auf der anderen Seite. Und dann noch Orchidopexie. Es hat eine Stunde gedauert und es war eine Stunde lang Stress für mich, ne?
Ja, das glaube ich. Aber das Kind hat sich an die Kinetik gehalten. Das ist auch nicht schlecht.
Ja, also ich war zufrieden, sagen wir mal so. Und ich glaube, ich würde es nochmal machen. Und da habe ich nochmal recherchiert, ob das eigentlich ein Verfahren ist, das andere auch machen. Und da habe ich tatsächlich eine Studie gefunden. Von 2010 war die schon. Da wurden 512 Kinder eingeschlossen. die eine Caudalanästhesie bekommen haben für eine Operation unterhalb des Bauchnabels mit einer Sedierung. Das war eine prospektive Studie. Veröffentlicht wurde die im British Journal of Anesthesia und publiziert wurde sie von den Wiener Kollegen von Frau Machata. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Ja, und aus diesem Paper geht halt schon hervor, dass sie sich auch genau diese Frage gestellt haben, die ich hier so in den Raum geworfen habe. Ne? Die sagen, auf der einen Seite ist halt die Vollnarkose ein sicheres Verfahren, um ein Kind durch so eine OP zu führen. Aber auf der anderen Seite sind die postoperativen Apnoen natürlich schon ein Problem für den Alltag. Ja, und die Schlussfolgerung der Studie war eben, dass es ein sicheres Verfahren ist, dass es wenig Komplikationen gibt und dass man das gut für operative Eingriffe unterhalb des Bauchnabels anwenden kann.
Ja, es verdichten sich die Hinweise, dass meine Zurückhaltung möglicherweise etwas übertrieben zu sein scheint, nicht wahr?
Ja, und um noch das nochmal zu betonen, also gerade die ehemaligen Frühgeborenen sind ja von diesem Apnoen betroffen. Das betrifft bis zu 20% aller Neugeborenen nach einer Vollnarkose, dass die diese Apnoen mit Hypoxie eben haben.
Ja, die hast du aber auch nach Sedierung oder reiner Regionalanästhesie, das ist halt einfach ins Frühchen eingebaut. Bis zur 60. postkonzeptionellen Woche hast du halt eine hohe Inzidenz, weshalb wir auch für diese Kinder eine Überwachung vorgeschrieben haben. Wie ist das bei euch?
Also wir haben keinen Standard, sag ich jetzt mal, dass wir sagen, jedes Kind muss bis zu der und der Woche auf die Intensiv oder auf die Neo-Intensiv oder, aber wir haben die Möglichkeit, dass jedes Kind überwacht wird. Ja, also wir haben das Glück, dass jedes Patientenbett mit einer Sättigungsüberwachung ausgestattet ist.
Mit Arztnähe?
Ja, mit Arztnähe und ja, tatsächlich. Also erstmal gehen die in den Aufwachraum, dort beobachten wir die und entlassen die danach den Kriterien, die wir eben definiert haben. Und auf der Station gibt es die Möglichkeit, eben noch die Kinder dann zu überwachen.
Okay, also bedeutet das, ihr die Überwachungsstandards, die gleichen Maßstäbe an den Tag legt, unabhängig davon, ob das Kind jetzt nur sediert wurde oder eine Narkose hatte, ja?
Ja, genau, das würden wir jetzt nicht unterscheiden, also ob jetzt eine Vollnarkose oder Sedierung.
Also ging es dir bei der Planung dieser Anästhesie primär gar nicht darum, ein Intensivbett oder Überwachungsbett nicht zu belegen, sondern es geschah aus der Überlegung heraus, dass dieses Vorgehen schonender ist. Hattest du denn Sorge um die Zeiten, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du mal was anders machst als sonst?
Natürlich habe ich mir in diesem speziellen Falle schon gehofft, dass das Kind schneller sich erholt und dadurch eine kürzere Wechselzeit eben entsteht, dass der Prozess ein bisschen beschleunigt ist insgesamt.
Ja, natürlich, das kann ich verstehen. Man möchte ja nicht negativ auffallen, nur weil man mal etwas anders macht, als der Standard es vorsieht und dann so eine aufkeimende Innovation gleich wieder abgewürgt wird, weil die Wechselzeiten gesprengt wurden. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich habe das große Glück, in einer Klinik zu sein, wo wir alle an einem Strang ziehen, also Chef-OP-Koordination und die chirurgischen Fachabteilungen. Wir stehen also dafür, dass man dem Anästhesisten oder der Anästhesistin die Zeit gibt, die sie brauchen, dass man dem Kind die Zeit gibt, die es braucht. Denn Zeitdruck ist ein Risikofaktor, das wissen wir. Dadurch werden Komplikationen herbeigeführt und das ist etwas, was man von vornherein ausschließen kann und sollte. Und einfacher ist es natürlich, wenn darüber ein Konsens herrscht. Wie ist es denn bei euch? Ist es auch ein Thema?
Da stimme ich dir voll zu. Das ist bei uns auch so. Es wird auch so gelebt und auch die Kinderchirurgen sind da sehr verständnisvoll. Die sagen, wer nicht versteht, dass es einen langen Wechsel geben kann, der versteht Kinderanästhesie nicht. Das sagen die Chirurgen. Ja, also Hut ab für deren Verständnis. Super. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich glaube, manchmal ist halt weniger doch vielleicht mehr eben, ne?
Ja, genau. Weniger ist mehr. Denn was du jetzt machst, ist, dass du die Sedierung oder die Narkose im Kontext der Regionalanästhesie machst. Häufig ist es ja so, dass ein Caudalblock angelegt wird, dann wird dazu noch eine Vollnarkose gemacht und der Narkosebedarf wird hoffnungslos überschätzt. Denn eigentlich braucht das Kind bei einer suffizienten Leitungsanästhesie nicht mehr als eine Sedierung, um abgeschirmt zu sein, stillzulegen und suffizient zu atmen. Und wenn man das dann geschickt macht, dann passiert genau das, was du eben beschrieben hast. Du fährst raus, noch bevor der Operateur sein Protokoll geschrieben hat. Ja, denn du machst eine flache Narkose, du bist schnell in der Ausleitung und kannst relativ schnell rausfahren. Das heißt, die Zeit, die du auf dem Caudalblock in der Einleitung verwendest, holst du nach hinten hin auf jeden Fall wieder raus.
Ja, das kann ich bestätigen. Also so ist auch mein Empfinden für den Ablauf gewesen.
An dieser Stelle möchte ich nochmal eine Lanze brechen für die Caudalanästhesie, überhaupt für die Regionalanästhesie. Jetzt haben wir ja über die Caudalanästhesie gesprochen, also bleiben wir auch dabei. Es ist halt unglaublich einfach zu lernen. Ich erinnere mich an eine Studie aus dem Luzerner Umfeld um Guido Schipfer und der hat die Erfolgsrate ermittelt, die ein Kinder alles die Anfänger braucht, um genauso erfolgreich in der Anlage zu sein wie ein erfahrener Kollege. Und der hat für die Kaudalanästhesie 32 Prozeduren ermittelt. Das heißt, nach 32 Prozeduren ist ein Berufsanfänger genauso erfolgreich wie ein Erfahrener. Das ist unglaublich wenig.
Das ist
Also für die
spannend, ja.
Spinalanästhesie hat er 71 ermittelt und epidural über 90. Also das zeigt schon, dass es doch ein Verfahren ist, das sehr einfach zu lernen ist.
Ja, das
Und
könntest du auch so
es
bestätigen,
ist
oder? Aus der Klinik?
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an meine eigene Lernkurve. Ich habe halt einfach nicht glauben können, dass ich schon nach den ersten Malen die Kaudalanästhesie korrekt angelegt habe. Ja, ich dachte, ich brauche länger. Aber es geht halt allen so. Das ist die gute Nachricht. Und es ist sicher. Und da habe ich jetzt noch mal eine Studie rausgesucht, die ich auch im Hinterkopf hatte aus den 90ern, schon etwas länger her, aus St. Louis. Gunter, ich hoffe, ich spreche richtig aus, hat eine fragebogengestützte retrospektive Datenerhebung gemacht, hat insgesamt einen Überblick über über 158.000 Kaudalanästhesien, 158.000, und hat 16 schwere Komplikationen identifiziert. Keine
Wow.
mit bleibendem Schaden oder letalem Ausgang, was ja auch als bleibender Schaden zu verstehen ist. Und ich habe das mal aufgeschlüsselt hier. Zwei hohe Spinalanästhesien, nur zwei Spritzenverwechslungen. Das eine Mal wurde akzidentell tiopental epidural appliziert. Ja, eigentlich der GAU, könnte man meinen.
Oh, ja.
Passiert ist nichts. Zwei Rektumpunktionen. Da muss ein kräftiger rechter Arm dabei gewesen sein. Herzrhythmusstörung. Sechsmal, zweimal Hypotension, ein Krampfanfall, ein Herzstillstand. Also insgesamt wenig Komplikationen. Es gab kein epidurales Hämatom, es gab keine Infektion und es gab keinen Todesfall.
Ja, das ist ja spannend, was du gerade gesagt hast. Das möchte ich noch ein bisschen hervorheben. Es gab kein Epiduralhämatom und das ist auch eine Frage, die häufig zumindest mir gestellt wird. Kann man eine Kaudalanästhesie in diesem neugeborenen, frühgeborenen Alter machen? Und die Gerinnung ist auch bei diesen Kindern nicht so ganz reif und wir unterstützen sie auch mit Konakion. Aber ja, deine Studie unterstreicht ja, dass man das gut in diesem Alter auch machen kann.
Wenn man Sorge hat, kann man ja postoperativ nochmal einen Schallkopf draufhalten und kann sich das alles anschauen. Das ist ein Stichwort, macht ihr das auch? Ultraschallkontrollierte Kaudalanästhesie?
Ich mache das nicht, aber ich bin motiviert, das zu machen. Also ein Kollege von mir macht das, der hat das auch neulich mal gemacht. Und du hast mir das ja auch schon mal in unseren vorangegangenen Gesprächen schon mal auch erzählt, dass man das gut machen kann. Und ja, aber vielleicht sagst du noch mal kurz, was du als Vorteile siehst, wenn man das jetzt mit Ultraschall macht.
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich finde, es ist ein super einfaches Verfahren. Ich bin selber kein Ultraschall-Freak und habe trotzdem gleich beim ersten Versuch mir alles gut darstellen können und habe auch alles erkannt, was ich sehen wollte. Und es ist immer schön, eine visuelle Rückkopplung zu haben über das, was man da tut. Besonders wenn die Informationen nicht invasiv generiert werden. Ich sehe den Durasack, der pulsiert, wusste ich übrigens auch nicht, dass das Ding pulsiert, mal so eben nebenbei, habe wieder was gelernt. Liegt aber auch nah, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich kann mir die Nadel wunderbar darstellen, die liegt dann idealerweise epidural. Und wenn ich das so eindeutig identifizieren kann, dann verkürze ich diese ganze Testerei, was auch wieder zu einer Zeitersparnis führt. Und ich kann präziser dosieren. Also ich kann den Schallkopf auf das Segment andocken, bis zu dessen Höhe ich gehen möchte, und dann appliziere ich das Lokalanästhetikum und höre auf in dem Moment, in dem ich sehe, wie die Dura in dem Segment umspült wird. Ich punktiere aber nach wie vor primär nach Landmarken und mache auch einen Aspirationstest und eine passive Rücklaufkontrolle. Der Ultraschall dient mir in erster Linie als Qualitätskontrolle und führt auch dazu, dass ich viel gelassener so einem Block vertrauen kann.
Ja, schön, gute Methode. Würde ich, denke ich mal, demnächst mal ausprobieren. Da mache ich nicht nur eine Sedierung bei einer Kaudalen, sondern auch noch einen Ultraschall bei einer Kaudalen und dann eine Sedierung, dann bin ich ja wahrscheinlich topmodern unterwegs.
Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen. Also man kann sich ja das Beste aus allen Welten zusammensuchen. Und das sind
Ja.
Informationen, die nicht invasiv generiert werden, auf die sollte man nicht verzichten. Und es ist halt wirklich einfach. Ich bin jetzt kein Profi, was Ultraschall angeht, und es hat gleich beim ersten Mal funktioniert. Ich hatte eine super Bildqualität. Ich habe einen 12 MHz-Schallkopf genommen übrigens.
Schön. Gut, fassen wir mal zusammen. Ich habe dir heute von einem Fall erzählt, den ich hatte. Ich hatte ein Frühchen betreut für eine Leistenhernie-OP und da habe ich halt eine Kaudalanästhesie gemacht mit einer Sedierung zusammen und das hat auch eigentlich gut funktioniert.
Man darf dabei aber nicht vergessen, dass Sedierung hoch anspruchsvoll ist, viel anspruchsvoller als eine Vollnarkose. Wenn man sich daran traut, sollte man auf jeden Fall schon Erfahrungen in der Kinderanästhesie mitbringen. Und man braucht selbstverständlich ein vollständiges Backup bezüglich Atemweg, Beatmung, Intubationsbereitschaft. Dazu wird es im nächsten Jahr übrigens eine neue Leitlinie geben.
Und wir sind uns einig, dass der Caudalblock ein effektives Tool ist für eine OP unterhalb des Bauchnabels. Ich meine, da, wir sind beide Verfechter und Freunde dieses Blocks und auch jeglicher anderen Regionalanästhesie.
Ja, ganz genau, Armin. Und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir mal einen Cut. Lass uns auf die Uhr schauen, es ist schon spät, die Zeit ist verflogen. Und ich würde sagen, wir geben jetzt an dieser Stelle einen kleinen Ausblick auf unsere erste Folge im Januar.
Ich bin schon ganz
aufgeregt. Wollen wir uns ich auch. Wir wollen uns mit dem Mythos auseinandersetzen, sind Kinder kleine Erwachsene? Genau genommen wollen wir diesen Quatsch ordentlich zerlegen und euch zeigen, dass dieser Satz noch nie eine Berechtigung hatte.
Ja, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als auf Wiederhören.
Ach ja, genau, auf Wiederhören.
Bis bald, tschüssi.
Tschüss.